Ja, heute ist Internationaler Frauentag. Den gibt es auch inzwischen. Ja, weil wir Männer sind immer ein bisschen später als die Frauen, weißt du? Also wenn die Frauen schon längst ein Frauenfrühstück in der Gemeinde eingerichtet haben, dann brauchen die Männer 10 Jahre, bis sie endlich mal zum Frühschoppen kommen. Und nachdem die Frauen auch den Weltfrauentag schon längst initiiert hatten, hat es Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis die Männer auch einen internationalen Männertag gefunden haben. Den gibt es im November. Ich glaube am 11. oder irgendwie sowas. Und ganz besonders ist ja auch, dass manche Ehen sogar am Weltfrauentag geschlossen werden. Ja, also der Weltfrauentag ist ja schon lange da und manche Ehen wurden erst vor 34 Jahren geschlossen. Jutta und Guido haben heute Hochzeitstag, 34 Jahre. Guido, was soll das bedeuten, am Weltfrauentag zu heiraten? Jutta, was sagst du dazu? Ja, genau. Waltraud hat heute auch Geburtstag, genau. Ja, also ich will jetzt nicht sozusagen da müsste auch eine Frau hier stehen, aber ich will trotzdem darauf eingehen und zwar in einer bestimmten Form, um dann überzuleiten auf das eigentliche Thema, das Silke schon angekündigt hat. Aber heute früh, als ich zufällig oder auch nicht ganz zufällig im Facebook unsere Tochter, die in Äthiopien ja inzwischen lebt, gesehen habe, habe ich Folgendes gelesen. Wurde ich auf Folgendes aufmerksam gemacht und will dann kurz den Facebook-Eintrag lesen. Unsere Tochter hat ein Buch geschrieben und da geht es jetzt um die Frauen. Nämlich das Buch heißt Frauen, die keinen Punkt machen, da wo Gott ein Komma setzt. Und ihr merkt gerade, der stolze Daddy erzählt gerade. Ne? Ja. Jesus bringt mir Freiheit. Und um das Thema, nämlich Freiheit, geht es mir auch, und zwar indirekt. Wenn ich mich frage, was wir Frauen heute brauchen, um Weiblichkeit zeitgemäß und vielfältig zu leben, kann ich nur an ein Wort denken. Freiheit. Es ist an der Zeit, dass wir uns von religiösen und gesellschaftlichen Grenzen freimachen, um in der Bestimmung zu leben, die Jesus für uns vorbereitet hat. Es ist Zeit, dass wir zu Frauen werden, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt. Es wird Zeit, unsere Entscheidungsfreiheit und Vielfalt zu umarmen. Es wird Zeit, Türen zu öffnen, die geschlossen schienen, und Wege zu gehen, die uns vorher verboten wurden, zu betreten. So hat Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Galater 5, Vers 1. Jesus hat uns befreit, damit wir in Freiheit leben, und zwar auf jeder Ebene und in jedem Lebensbereich. Er hat auch unsere Weiblichkeit befreit und erlöst. Sein ganzes Leben, sein Handeln und seine Worte rufen uns diese Botschaft der Freiheit zu. Er macht uns frei von unseren Sünden, dem Bösen, was in unserem Herzen wohnt, und den Fehlern, die wir begangen haben. Er befreit uns davon, für Dinge zu leben, die uns kaputt machen. Die Sucht nach Erfolg, Anerkennung, Wohlstand und Zuneigung regiert viel zu viele Herzen. So oft arbeiten wir Tag und Nacht daran, die Sehnsüchte zu erfüllen, und doch schaffen wir es nie ganz und gehen auf Dauer daran kaputt. Doch, wenn Jesus aufs Spielfeld unseres Lebens tritt, füllt er uns mit seiner Liebe, all diese tiefen Löcher in unserem Herzen aus und macht uns frei. Wir sind jetzt nicht mehr von unserer Leistung und dem Verhalten von anderen Menschen uns gegenüber abhängig, sondern schöpfen all unseren Selbstwert, unsere Anerkennung, unsere Bestimmung und unsere Liebe aus Jesus. Er ist nicht nur die Quelle erlöster Weiblichkeit, sondern die ganze Rettung der Menschheit. Also ihr Männer. Ihr Männer, lasst uns auch angesprochen fühlen. Heute früh schreibt sie dazu, aber was, wenn Jesus uns zu einem zeitgemäßeren, noch größeren, freieren Leben bestimmt hat? Was, wenn wir eine Berufung verspüren, die noch über unsere Familienleben hinausgeht? Was, wenn nicht alles, was in unseren Zeitungen steht und auf Facebook gepostet wird, das Beste für uns ist? Was, wenn die Liebe einen weiteren, größeren und freieren Weg für uns bereithält? Das war eigentlich das, worauf ich mich nicht vorbereitet hatte. Würde fast schon reichen, ne? Aber für die, die nicht genug kriegen können. Nicht wahr, genug? Die Frage, bist du dein eigener Freund und bist du versöhnt mit dir? Bist du versöhnt mit dir selbst? Bist du in Freiheit? Und deshalb dieser Kontext Freiheit und Versöhnung mit sich selbst, den fand ich schon sehr speziell und besonders. Silke hat in den letzten beiden Sonntagen von Schuld und Vergebung gesprochen. Du hast Joyce Meyer zitiert, die sagt, Max, ich habe deine Predigt gehört, obwohl ich nicht hier war. Sie sagt, jemandem nicht zu vergeben ist, wie selbst Gift trinken und darauf hoffen, dass der andere dabei zu Schaden kommt. Was ist aber, wenn du selber der andere bist oder die andere bist? Hast du dir selbst vergeben? Wie sieht es bei dir aus mit der Selbstannahme und der Vergebung dir selbst gegenüber? Bist du mit dir im Reinen? Magst du dich? Bist du mit dir selber versöhnt und hast inneren Frieden? Wie sind deine Erwartungen an dich selbst? Und wie sind deine Erwartungen auf andere oder an andere? Letzte Woche war ich auf einem Wochenende auf einer Lebensschule der reformierten Kirche in der Schweiz und ich durfte das Wochenende zum Thema Charakter und Persönlichkeitsentwicklung, geistliche Reife und vieles mehr bestreiten dort. Da gab es einen Mann, der fiel auf, weil er auf bestimmte Themen besonders reagierte. Und in den Pausen gab er Feedback, dass er sich angesprochen fühlt und dass was dran ist und dass dieses Wochenende wohl ein besonderes Wochenende für ihn und für seine Beziehung zu Gott ist. Ziemlich am Ende des Seminars dann hatten wir noch ein Gespräch und er stellte sich heraus, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass Gott ihn liebt bzw. so liebt, wie er ist. Er empfand sich als so unzulänglich und so häufig im Leben versagend, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass Gott ihn in diesem Zustand oder dass ihn Gott überhaupt lieben konnte. Weil wie konnte man so jemanden lieben? Und er trug so viele Zweifel über seine Unzulänglichkeit, sein Fehlverhalten, das war unfassbar. Als wir tiefer kamen, und ich empfand dennoch, dass es nur die Oberfläche war, weil wir waren ja nur kurz zusammen und es war nur dieses Wochenende und es war nur dieses Zwiegespräch und es war da jetzt auch nicht der Raum, ganz tief einzusteigen, aber doch ein bisschen tiefer zu graben. Ich empfand, dass da ganz tiefe Wunden aus seiner Kindheit waren und das deutete er auch nur an. Ich hoffe, dass er einen guten Weg finden wird. Aber er zeigte Offenheit. Und die Offenheit, zumindest auch wenn vielleicht noch ein bisschen von seinem Kopf herkommend und nicht vom Herzen. Ich fragte ihn nämlich, ob er, wenn er Zweifel hat, dass Gott ihn angenommen hat und ihn lieb hat, ob er denn sich selber angenommen hat und ob er sich selbst denn überhaupt lieben gelernt hat. Und immerhin war er bereit, dann, nachdem wir das miteinander gesprochen haben, die Worte wirklich vor Gott und gemeinsam auszusprechen, über seine Lippen zu bringen. Ich nehme mich selber an, so wie ich bin. Ich bin ein Geliebter Gottes. Ich bin ein Heiliger und ein Kind des Vaters. Selbst dann, wenn ich nicht immer alles richtig mache und nicht alles richtig gemacht habe. Und indem er das gesagt hat, hat er das in die sichtbare und in die unsichtbare Welt gesagt. Er hat es vor Gott gebracht und meine Hoffnung ist, dass er jetzt einen ganz wichtigen ersten Schritt getan hat, um in einen Prozess einzutreten, der in die Freiheit führen wird mit Jesus. Weil seine Überzeugung, seine Tiefe, sein Glauben, da gab es keine Zweifel in ihm. Aber die Zweifel bezogen auf die Liebe Gottes ihm gegenüber, die Gott bereit ist, ihm zu schenken oder ihm vielleicht schon längst geschenkt hat, waren Urzweifel in ihm, die ihn blockiert haben. Die ihn auch blockiert haben, um sich zu verschenken an andere, weil er sich eigentlich zu schlecht fühlte und meinte, er müsste erstmal einen anderen Level erreichen, damit die Liebe Gottes es überhaupt zulassen würde, dass er andere dienen könnte. Und dabei sehe ich in ihm jemanden, der von seinem Alter her ein geistlicher Vater sein könnte, der in seiner vornehmen, rustikalen Art, er war LKW-Fahrer, aber irgendwie speziell, dass der jüngeren Generation und jungen Männern richtig was geben kann. Vielleicht auch jungen Frauen, das weiß ich nicht, aber vor allem sah ich junge Männer in seinem Umfeld, die auf ihn schauen könnten. Aber er fühlte sich dafür nicht berufen, weil er nicht frei war. Und vielleicht weint auch deine Seele, weil sie verletzt wurde und weil sie sich nicht geliebt fühlt. Und es fühlt sich für dich an wie eine Sackgasse. Sich ungeliebt fühlen, sich nicht selber mögen, sich schlecht, muss sich immer schlecht anfühlen. Das kann sich nie gut anfühlen. Und ich spreche hier von einer gesunden Selbstliebe und nicht von einer narzisstischen Selbstbeweihräucherung oder ein Selbstverliebtsein oder so etwas. Also hört mich da bitte nicht falsch. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, möchte ich dich ermutigen, werde dein eigener Freund, werde deine eigene Freundin und lebe versöhnt mit dir selbst. Spreche dir zu, ich schließe Freundschaft mit mir. Ich entscheide mich für eine Beziehung mit mir selbst. Mir ist bewusst, dass es niemanden gibt, der mir näher ist als ich mir selbst. Und ich will mein ganzes Leben mit mir zusammenleben. Also dir bleibt auch gar nichts anderes übrig, aber es ist ja trotzdem, naja, es ist ja eine Frage, ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch, change it, leave it, love it, also die Leute, die Soldiers von USA wurden ja damals in den Vietnamkrieg geschickt, also wenn dir etwas nicht gefällt und du kannst eine Sache ändern, dann ändere sie. Wenn du sie nicht ändern kannst und du kannst sie verlassen, dann verlasse sie. Und wenn du sie nicht ändern kannst und wenn du sie nicht verlassen kannst, dann liebe sie. Und deshalb, also eines ist mal ganz klar, du wirst dein ganzes Leben lang mit dir selbst leben. Also du wirst dich nicht verlassen können. Vielleicht kannst du was an dir selbst verändern, aber das ist ja auch so eine Geschichte. Und ich glaube, am meisten ändert sich an dir selbst, wenn du dich selber lieben kannst. Ich denke und rede gut über mich selbst, weil ich mit mir selbst versöhnt bin. Ich verwechsle Selbstliebe nicht mit Selbstsucht und lehne daher die Selbstliebe ab. Mangelnde Selbstliebe führt zur Selbstsucht. Ich möchte daher viel mehr Selbstliebe erwerben und Selbstsucht verlieren. Selbstliebe heißt sich selbst annehmen. Selbstsucht heißt egoistisch zu denken und zu handeln. Könnte es sein, dass ich empfindlich und gekränkt auf bestimmte Situationen reagiere, weil ich mich selbst noch nicht angenommen habe? Weil ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, nicht heil bin? Im Evangelium Lukas steht im Kapitel 10, Vers 27 der Satz, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also ansonsten findet man relativ wenig in der Bibel darüber, wie man sozusagen in der Beziehung zu sich selbst stehen kann. Also da gibt es Interpretationsspielräume, aber so deutlich wie an dieser Stelle steht es an keiner anderen Stelle, wie ich meine, soweit ich es beurteilen kann. Aber dort steht, du sollst deinen Mitmenschen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus kannte offensichtlich die Menschen. Jesus kennt dich sehr genau. Wenn du dich selbst lieben kannst, dann kannst du nämlich auch andere lieben. Wenn du dich selber jedoch nicht lieben kannst, dann wird deine Liebe zum Nächsten nur schwach sein oder ganz ausbleiben und sich möglicherweise im Dienst und in der Pflichterfüllung verlieren. Liebe drückt sich dadurch aus, dass ich mich um den anderen kümmere. Es ist mir wichtig und wert, dass ich ihm diene und dass ich mich um ihn kümmere. Und die Frage ist, kümmerst du dich auch um dich selbst? Und dienst du dir selbst auch. Nun kann man ja aber Selbstannahme nicht kaufen. Also, und Liebe steht auch nicht im Regal. Aber ich kann dennoch Selbstliebe erwerben. Liebe, sagt man ja auch, ist eine Entscheidung. Ich kann mich für die Liebe entscheiden und Liebe muss geübt werden. Klingt irgendwie unromantisch, oder? Aber ein Stück weit kann ich da auch etwas entdecken. Diese Gefühle, die Dinge, die daraus sich entfalten, die mögen tatsächlich dann auch eine gewisse Romantik in sich tragen. Aber die grundsätzliche Haltung, die ich dazu gewinnen kann, ist eine Entscheidung, die ich treffe. Also wie nun weiter? Und damit möchte ich dann auch landen. Im Korinther, im 1. Korinther 13 bis 8 steht, wenn ich in den unaussprechlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt mir das gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf den anderen herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält auch durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe Gottes, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Ich habe kürzlich einen Satz gelesen, die Liebe Gottes sucht nicht das Liebenswerte. Sie schafft das Liebenswerte. Kannst du das annehmen? Die Liebe Gottes sucht nicht das Liebenswerte. Sie schafft das Liebenswerte. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich zu etwas Liebenswertem machen möchte? Oder vielleicht auch schon längst gemacht hat. Kannst du dir vorstellen, dass seine Liebe so großartig ist, dass er dich zu etwas Liebenswertem gemacht hat? Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Und mit der Frage möchte ich schließen und euch einfach bitten, euch auszutauschen. Ehepartner sollten möglichst nicht an einem Tisch sitzen. Nicht, weil sie die Liebe nicht nötig hätten, aber es durchaus sinnvoll ist, das vielleicht im anderen Kontext miteinander auszutauschen als in der Gruppe. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr euch in den Gesprächen austauschen könnt, wo ihr bei euch vielleicht Barrieren, Lebensbarrieren erlebt habt, sie auch überwunden habt oder auch noch seht. Warum ihr Schwierigkeiten habt zu glauben, dass ihr liebenswert seid und was passieren müsste, damit ihr euch selber als liebenswert annehmen könnt. Schwere Themen, man muss man schon bereit sein, vielleicht mal sich ein bisschen auch frei zu äußern. Ich weiß das, aber manchmal hilft es. Und ich sage immer, Gott nimmt auch Gebete durch zusammengebissene Zähne an. Also manchmal hilft es auch im Gespräch vielleicht, die eigene Scheu zu überwinden und sich ein Stückchen damit auch weiter bewegen zu können. Also ich finde, es wäre schön, wenn ihr euch gegenseitig ermutigt und dass ihr Sätze aussprechen könnt. Ich nehme mich selber an, ich habe ein Ja für mich. Liebe, Annahme und Vergebung gilt nicht nur für andere, sondern auch für mich, mir selbst gegenüber. Und da, wo du den Eindruck hast, dass ihr beten solltet, da betet füreinander und segnet einander mit Selbstliebe und Selbstannahme in dem Namen Jesus. Amen.